Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
So, jetzt aber Alltag aus, Plus 1 an. Hier gibt es nämlich entspannte Gespräche über die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Über Liebe zum Beispiel, über Freundschaft, über Familie, übers Essen. Und nicht selten geht es bei Plus 1 auch mal um große Entscheidungen, die so wie im Falle unserer heutigen langen Geschichte nicht nur eine einzelne Person, sondern in dem Fall gleich ein ganzes Königreich betreffen. Der Moment, der das Leben von, heute kennen wir ihn als König Bansa, verändert hat, war ein Anruf aus seiner ehemaligen Heimat Ghana. Heute wird er als ein Regent im Blaumann verehrt.
Und dann kommt der Thron raus. Ich habe gewonnen von meinem Opa, den ganzen Schmuck von meinem Opa. Und der Älteste nimmt mich dreimal auf den Thron. Und dann sitzt der Kron auf meinem Kopf, dann bist du König.
Ja. Ja, mehr zu dieser unfassbar lebensbejahenden und optimistischen, schönen Geschichte gibt's später, aber in dieser Ausgabe von Plus 1. Einen Gast gibt's heute auch. Mein Gast ist Dietrich Brüggemann, in erster Linie bekannt als Regisseur und Drehbuchautor, aber auch als Musiker tatsächlich nicht ganz unerfolgreich. Du bäckst Brot. Das ist, Zitat, besser als beim deutschen Bäcker, Zitat Ende. Und ich lehne mich nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, dass wir beide gute Bekannte sind. Freue mich, dass du hier bist. Ich habe es echt drauf angelegt.
Ja, freue mich auch. Hallo.
Jetzt mal ganz kurz mit dem Brot. Würdest du dieser Aussage aus gut informierten Kreisen zustimmen, dass dein Brot teilweise wirklich besser ist als beim deutschen Bäcker?
Ja, aber das hat nicht viel mit mir zu tun. Das ist dieser Vorgang. Ich bin da auch nur Teil von so einer Sache. Man entdeckt immer irgendwas und stellt dann fest, das ist auf einmal schon ein Riesentrend. Also einfach so einen Teig mit Sauerteig anrühren, den 24 Stunden stehen lassen und dann backen in so einem Gusseisentopf. Das wird einfach.
Das ist kein Hexenwerk.
Das wird rasend lecker. Ich weiß gar nicht warum, aber das lässt sich nicht gut skalieren. Wenn ich irgendwie eine Bäckerei aufmachen wollte, wo ein Brot auf die Art gemacht wird, wäre es irrsinnig aufwendig. Aber für sich selber zu Hause und ich versorge alle meine Freunde damit und alle sind begeistert. Also irgendwas ist daran total toll.
Und dann gibt es noch eine Geschichte. Damit Sie mal verstehen, was der Dietrich Brüggemann für einer ist. Die Geschichte geht so. Letztes Jahr hast du Regie geführt bei einer Preisverleihung. Auch nicht irgendwas, sondern der Europäische Filmpreis 2019 war das. Da hast du das Prinzip Preisverleihung einfach völlig anders gemacht, als es sonst ist. Also zum Beispiel die Laudatio für Werner Herzog, der für sein Lebenswerk einen Preis bekommen hat. Die hat nicht einfach irgendjemand gehalten, ne, der ihn lange gut kennt, sondern eine Opernsängerin wurde in einem Kahn über die Bühne gezogen. Wir werden da später noch drüber sprechen. Aber was ich nicht verstehe, seitdem hat sich nichts verändert. Also Preisverleihungen sind immer noch so, wie sie damals waren. Und ich verstehe nicht, warum, seit die Leute bei dir gesehen haben, dass es auch anders geht, warum die es nicht alle anders gemacht haben. Verstehst du das?
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, die Menschen sind einfach sehr träge und beharrlich. Also wenn so ein Format sich mal etabliert hat und alle irgendwie so sich daran gewöhnt haben, dass Preisverleihungen immer schnarchlangweilig sind und vollkommen blödsinnig, dann ist das so. Dann macht man das, dann kann mal einer kommen und irgendwie auf den Tisch hauen und sagen, ist alles scheiße, ich mach's jetzt mal besser. Das ändert sich jetzt nicht gleich was. Nee, nee.
Okay. Dann, ja, sehr schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich auch. Also, ja.
Hallo, ich bin Annegret, ich lebe in Frankfurt am Main und ich bin evangelische Pfarrerin. Der 21. März war mein erster Arbeitstag. Ich habe also mitten im Lockdown angefangen, als Pfarrerin zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas ungewöhnlich und auch eine ganz besondere Situation für mich gewesen. Eine neue Routine ist für uns geworden, dass wir den Gottesdienstraum verändert haben. Seitdem wir wieder Gottesdienste auch in der Kirche feiern können, haben wir den Altar in die Mitte gestellt, auf den wir ein weißes Tischtuch gedeckt haben und haben im Corona-Abstand im Halbkreis darum die Stühle gestellt. Das ist eine ganz neue Weise für uns, Gottesdienst zu feiern, nicht so frontal. Vorne steht der Pfarrer oder die Pfarrerin und die Gemeinde sitzt in einer Plenarbestuhlung und hört einfach nur zu, sondern wir können uns ansehen. Und das führt dann auch dazu, dass wir etwas interaktiver werden und dass wir Gebetszeiten haben, wo Menschen Kerzen anzünden können und von ihren Stühlen aufstehen, kurz innehalten und wieder zurückgehen. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass diese Sitzordnung doch in jedem Fall so bestehen bleiben möge.
Plus 1. Die Antwort.
Aus einem meiner drei Kinderzimmer kommen in regelmäßigen Abständen solche Geräusche. Achtung! Mann! Oh! Schieß doch mal! Oh! Das ist ganz normal. Die Kinder spielen Fortnite und die zocken GTA. Manchmal habe ich das Gefühl, die verkraften das nicht gut. Und es frustriert die Jungs, sonst würden sie ja nicht so hart rumbrüllen. Und da stellt sich die Frage, ist es möglicherweise einfacher, Kindern das Verlieren beizubringen, wenn sie digitale Spiele spielen? Wenn sie analoge Spiele spielen, nämlich sowas wie Brettspiele, Mensch, ärger dich nicht, Schach, Risiko und so weiter, als digitale Spiele. Und das ist eine Frage, für deren Beantwortung nur Markus Richter in Frage kommt. Ich grüße dich, Markus.
Hallo und guten Tag.
Du kennst dich mit Digitales und Familie natürlich sehr gut aus. Und hier kommt die Frage. Verlieren lernen ist wichtig, aber sind analoge Spiele vielleicht besser geeignet, den Kindern das Verlieren beizubringen, als die digitalen, also die, was sie zu Hause zocken, so GTA und so?
Ich glaube ja. Soll ich das noch näher auseinandersetzen?
Das wäre total schön, ja.
Also, ich will noch mal kurz auf die digitalen Spiele eingehen, weil da gibt es ja zwei Versionen von, nämlich die man gegeneinander spielt, in dem Fall ja, und die man alleine spielt. Und ich glaube, die Schwierigkeit kommt ein bisschen daher, wenn man alleine Spiele spielt, dann versuchen ja Computerspiele so einen Sweet Spot zu treffen, so zu wirken, als gäbe es eine Herausforderung oder es gibt auch eine, aber die ist eben genau so eingestellt, dass man, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt, immer darüber hinwegkommt. Ja, also am Ende eines klassischen Einzelspieler-Computerspiels ist man der Gewinner.
Das war mir nicht klar, aber gut.
Das ist schon so, ne? Also wenn man ein Einzelspielerspiel gar nicht gewinnen könnte, dann wäre es ja unspielbar, weil es eben nur für Frustration sorgen könnte. Und wenn es aber zu einfach wäre, dann wäre es ja total langweilig. Also wenn ich eigentlich gar nicht gefordert wäre und nur gewinne, ist ja auch irgendwie nicht gut. Und deswegen versuchen eben Einzelspiele, Computerspiele das zu machen. Die gibt es natürlich auch in sehr schwer, aber es ist für die jeweilige Zielgruppe des Spiels immer der Ansatz zu sagen, wir fordern dich gerade so heraus, dass du es schaffen kannst. Das ist also das eine.
Ja.
Und dann bei den Mehrspieler-Computerspielen ist es so, da wird man, habe ich das Gefühl, also gerade wenn man vom Einzelspielerspiel kommt, immer mit der Härte der Welt konfrontiert. Weil wenn man da einfach nicht so gut ist und gerade wenn man so eine Spiele anfängt und man auf Leute trifft, die halt das schon lange machen, dann ist es eigentlich unschaffbar.
Ja.
Also das ist dann wie in einem echten Sport. Wenn jemand die 100 Meter in 9 Sekunden läuft, dann komme ich mit meinen 40 einfach nicht ran. Und zwar nicht nur nicht jetzt, sondern auch absehbar nicht. Und das ist dann auch eine total frustrierende Erfahrung.
Also müsste man sagen, ist es klüger, die Kinder im Mensch ärger dich nicht zum Beispiel gewinnen zu lassen?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil man natürlich sozusagen dieser Elterntrick, also auch als Eltern macht man ja so eine Gratwanderung, ne? Lasse ich das Kind jetzt gewinnen, damit es auch den Sieg mal auskosten darf, oder lasse ich es jetzt vielleicht verlieren, damit es auch mal lernt, wie das ist. Und der wichtige Punkt ist gar nicht, für was man sich konkret in der jeweiligen Situation entscheidet, sondern dass man das macht. Ja, also dass man viel mehr nimmt als nur die einzelne Spielmechanik, sondern auch die Tagesform, die Laune des Kindes, das fortschreitende Alter, die eigene Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man danach da ist. Weil natürlich ist das anstrengend, wenn ein Kind nach einem Karten- oder Brettspiel total ausrastet, weil es verloren hat, weil es sich so sicher war, dass ihm jetzt die Welt gehört. Aber dann ist man ja da. Und das ist auch ganz wichtig. Und das leisten Computerspiele in der Regel auch nicht. Und man könnte dann noch sozusagen den Punkt bringen, dass man sagt, naja, eigentlich geht es ja hier also darum, dass Menschen zusammenspielen und man nicht gegen eine Maschine spielt, aber trotzdem, also gerade auch von den Umgangsformen, wie Mehrspieler-Computerspiele, wie soll man das sagen, bekannt und berüchtigt auch sind, ist es nicht so gut geeignet.
Umgangsform ist ein großes Wort in dem Zusammenhang.
Genau, ist das nicht so gut geeignet. Also das soll gar nicht jetzt gegen Spiele gehen, ich möchte nicht missverstanden werden, aber diese Subtilität und das Filigrane, in dem man im Familienverband ja oder auch unter Gleichaltrigen miteinander umgehen kann, das ist halt tatsächlich was anderes. Da ist es in der digitalen Welt doch meistens sehr binär. Ich finde das auch sehr gut und es gibt auch viele, viele gute Sachen, die man gerade beim Spielen lernen kann, aber ich glaube, Verlieren gehört unter Umständen nicht dazu oder nur im Sinne der Frustresistenz. Also auch das ist eine Lektion, die man natürlich irgendwann lernen muss.
Mir fällt dabei auch gerade noch,
da kann man gar nicht.
Mir fällt dabei auch gerade noch ein, dass man in den allerseltensten Fällen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es einfach noch nie gemacht, zu einem Kind hingeht und es tröstet, wenn es in einem Computerspiel verloren hat. Also ne, man geht ja nicht ins Kinderzimmer und sagt, du armes Häschen, hast hier, keine Ahnung, nicht genügend Leute umgenietet bei GTA oder so. Ja, das sagt man ja einfach nicht. Man tröstet das Kind nicht. Aber genau über diesen Trost sprichst du ja gerade, dass das wahrscheinlich ganz gut wäre, auch in so einem Moment der Frustration dem Kind zur Seite zu stehen.
Definitiv. Ich möchte an dieser Stelle noch sozusagen, also das verlangt einfach mein innerer Wachmann jetzt auch nochmal sagen, Kinder und GTA passt nicht gut zusammen. GTA ist ab 18, da sollte man doch wirklich drauf aufpassen, dass das eingehalten wird.
Habe ich GTA gesagt?
Ich würde auch GTA sagen.
Ich meinte Pummel und Lummel im Krickel-Krackel-Land. Wir haben uns völlig falsch verstanden, Markus.
Das ist natürlich sozusagen dann ein ganz wichtiger Punkt, dass auch wenn Pummel vom Baum gefallen ist und in den Honigtopf und da fast ertrinkt, dass man dann hingeht und Trost spendet, das ist sehr wichtig.
Vielen Dank, Markus Richter, für diese sehr schöne Zusammenfassung.
Sehr gerne.
Dietrich Brüggemann ist mein Gast heute. Du bist Drehbuchautor, Regisseur, Musiker und auch noch was anderes. Ich mache allerdings einen kleinen Bogen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Text geschrieben und der endete mit den folgenden Worten. Ich braue nicht mein eigenes Bier, ich baue nicht mein eigenes Bettchen, denn was ich trinke und worauf ich mein Schläfchen mache, das liefert mir der Mann vom Fach. Du scheinst es ja eher mit der Devise zu halten, mach es selbst, wenn es gut werden soll oder so. Weil du bäckst Brot und, wie gesagt, ich habe mit jemandem telefoniert, der sagte, dein Brot ist besser als das Brot vom deutschen Bäcker. Wie machst du das?
Wahnsinnig simpel. Man nimmt Wasser, Mehl, Salz und Sauerteig, knetet das im richtigen Verhältnis zusammen, lässt es 24 Stunden stehen und bäckt es dann.
Aber dieser Sauerteig ist nicht irgendeiner. Der heißt Wotan und kommt aus Bayreuth.
Es könnte irgendeiner sein. Ich habe den von meinem Cousin Jörg aus Bayreuth bekommen. Und er hat den in einem Anfall von Germanentum hat er in Wotan genannt. W steht für Weizen. Also könnte auch Wilhelm heißen oder Vassili oder sowas. Und wenn es ein Roggensauerteig wäre, würde vielleicht Robert heißen.
Ja.
Jörg meinte, ein Sauerteig muss einen Namen haben.
Und, Leute, die diese Sendung hier vielleicht von Anfang an verfolgen, wissen ja, dass wir am Anfang eine, ich glaube, 8- oder 9-teilige Reihe hatten, wo so ein Sauerteig auf die Reise gegangen ist. Der hatte noch den klassischen Sauerteig-Namen. Hermann.
Hermann ist was anderes, ist kein Sauerteig. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, Hermann ist eine Krankheit aus den 90ern. Oder 80ern?
Okay. Nee, aus den 90ern.
Jeder hatte mal einen Hermann. Ja.
Aber das Prinzip ist ja ein Teig, den man füttert, teilt und weitergeben kann, wenn es auch kein Sauerteig ist.
Ja, genau. Oder? Der Sauerteig ist halt natürlich Jahrhunderte oder Tausende Jahre alt und ist eine Mischung aus Wild, Hefen und Bakterien, Milchsäurebakterien. Und das ist der ganze Zauber. Also mein eigenes Verdienst da ist überschaubar. Man darf den Sauerteig nicht sterben lassen. Das ist weniger Pflege als eine Zimmerpflanze, aber mehr als ein Kaktus.
Mhm.
Und das kriegen schon viele Leute anscheinend nicht hin. Also ich habe schon allerhand Sauerteige verteilt und dann kriegt man irgendwie Monate später, ist mir leider gestorben.
Ich habe den kaputt gemacht, kann ich mal noch eins, ja?
Ja, genau. Aber das ist eigentlich wirklich alle 5 Tage oder einmal die Woche oder 2 Wochen füttert man ihn halt mal und dann backt man Brot und alle schreien Hurra, weil es wirklich lecker ist.
Also du machst verschiedene Sorten Brot oder immer die gleiche?
Ja, eigentlich immer mehr oder weniger dasselbe. So Weizen oder auch mal Dinkel, verschiedene Mehlsorten, mal Vollkorn, mal nicht so Vollkorn, mal noch ein bisschen Roggenmehl dabei. Also es gibt dann auch so ein Buch, wo das alles drinsteht, das vom Handel vom Brotbacken in Sauerteig. Ist ja auch so eine Graswurzelbewegung in ganz Deutschland. Unglaublich viele Leute backen Brot und der Typ, der das Buch geschrieben hat, da ist so der Guru dieser Bewegung. Ich bin da gar nicht so tief reingestiegen. Im Buch sind 100.000 Rezepte. Ich mache eigentlich immer dasselbe und so ein bisschen so nach freihändig variiert.
Hast du da schon mal Schinken reingeschmissen?
Nee, muss ja nicht sein. Also das hat einen Eigengeschmack, der ist toll.
Okay.
Du kannst alles reinschmeißen.
Und so ähnlich, ich nehme das jetzt einfach mal an, so ähnlich wie das mit dem Brotbacken bei dir ging, hast du auch beschlossen, dass Preisverleihungen nicht immer gleich aussehen müssen und hast im letzten Jahr Regie geführt bei der Preisverleihung, der Europäische Filmpreis, ist das richtig?
Ja.
Und hast dort einfach das Ganze auf den Kopf gestellt. Also ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, zum Beispiel als Werner Herzog den Preis für sein Lebenswerk entgegengenommen hat, wurde ein Kahn über die Bühne gezogen. Und auf dem Kahn stand eine fabelhafte Opernsängerin mit Nachnamen Hutton.
Alexandra Hutton.
Ganz, ganz toll. Und hat einen eigens eine eigens komponierte und geschriebene Arie über Werner Herzog gesungen.
Werner Herzog, Werner Herzog, this is you. Please keep going, there's a lot more stuff to do. Don't jump into one more cactus, don't eat your own shoe.
So was Tolles habe ich noch nie gesehen bei einer Preisverleihung, wirklich nicht.
Ja, das war außergewöhnlich. Ja. Ich meine, wenn man Filme macht, dann bringt es mit sich, dass man diese Preisverleihung immer irgendwie ja, absitzen muss eigentlich, weil sie sind meistens einfach Folgen irgendeinem Schema, was sich so da festritualisiert hat und was einfach nicht wahnsinnig viel Spaß macht. Alle Leute reden immer viel zu lang und versuchen immer verzweifelt da irgendwie besonders emotional und besonders authentisch aus ihrem Inneren zu berichten und landen dabei aber immer bei den genau gleichen Emotionssprechblasen.
Ja.
Wo ich eben das Authentische ist ja irgendwie halt nicht originell. Es ist bei allen immer ungefähr das Gleiche. Und das ist, man hat die über die Jahre so abgesessen, diese Preisverleihung. Ich gehe da auch gar nicht mehr hin. Also ich meide Preisverleihung, wenn ich nicht wirklich damit vorgehaltener Waffe hingezwungen werde. Dann lasse ich das bleiben, weil ich es immer wirklich schrecklich finde. Kein Mensch braucht eigentlich diese Preisverleihung. Das ist so, die haben sich so, ja, vielleicht ist es auch okay, vielleicht muss es Preise geben, ich weiß
also
es nicht.
Also du hast einige erlebt, ne? Die Liste der Preise, die du selbst entgegengenommen hast, ist lang. Dein Silberner Bär fürs beste Drehbuch ist dabei und so. Ist jetzt nicht so, dass du nicht wüsstest, wie langweilig das wirklich ist.
Ja, das ist natürlich auch schön, wenn man Preise bekommt. Das ist natürlich auch irgendwie, so eine Kunst organisiert sich halt so. Ich will gar nicht zu grundsätzlich werden, aber ich finde, in der im inhärenten Uneigentlichkeit und dieser Preisverleihung, niemand braucht sie. Liegt eigentlich in der Verpflichtung, sie möglichst interessant und spannend und weg vom Klischee zu machen. Und das macht halt nicht, das ist immer dasselbe. Und ich kam zu diesem Ding wie die Jungfrau zum Kind. Die haben mich halt gefragt, ob ich es machen will. Und ich habe halt ja gesagt. Und das war deutlich mehr Arbeit als gedacht.
Aber soll ich dir sagen, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe? Das war so ungefähr wie der Moment, als das erste Mal jemand laut gedacht hat, Moment mal, wieso schleppen wir eigentlich unsere Koffer? Da können wir doch auch Rollen dran machen und dann ziehen wir den. Ist doch viel einfacher. So ungefähr, ja. Also es findet auf so großer Bühne statt, ist aber arschlangweilig, da stimmt doch was nicht.
Man könnte immer alles Mögliche machen, aber es ist dann halt auch wirklich Aufwand und geistige und manuelle Arbeit. Und man muss auch, ein nicht geringer Teil dieser Arbeit ist, man muss die Leute, denen man da zuarbeitet, auch erstmal überzeugen. Also ich hatte im Vorfeld vom Europäischen Filmpreis...
Wie haben die da so reagiert, die Leute?
Jede Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Also es war immer so Angst, die stellvertretend für andere geäußert wurde. Ja, also wir finden es ja vielleicht gut, aber unsere Leute, die Leute, die da sind, die ganzen Menschen, die ganzen Gäste, die fühlen sich dann vielleicht irgendwie auf den Schlips getreten oder falsch angefasst oder was auch immer. Also wir leben ja eh in einer Zeit, in der jeder sich die ganze Zeit immer nur beschweren kann, dass er irgendwas nicht toll fand. Und das ist dann, es ist ja, frag mal Comedians, es ist sowieso heutzutage unglaublich schwierig geworden, überhaupt noch lustig zu sein. Und also das war eine ganz große Bedenkenträgerei, gegen die man da ankämpfen musste. Und auch nicht nur. Ich meine, so Ideen wie diese Werner Herzog-Arie, die war einfach, die war so abseitig, dass niemand sagen konnte, ich glaube, das wird schlecht. Also das war einfach so eigenwillig, konnte ich dann ohne Widerstände mit durchmachen.
Hast du eigentlich auch die Musik geschrieben oder
ja,
den Text?
Ja.
Die Musik auch.
Ja. Ich mache seit Jahren auch viel so Musik mit Opernsängerinnen.
Ja.
Es gibt so ein Projekt namens Soprano Synthesizer Sessions, wo ich dachte, das gibt es in der Kombination eigentlich noch nicht. Mit so einer befreundeten Sängerin, das ist nicht die von der Herzog-Arie. Und ich bin damit beschäftigt, eine Oper zu schreiben.
Ach Gottchen.
Ja, weil ich dachte mir irgendwie, das Leben, was wir heute hier führen zwischen Instagram und Pinterest, das muss mal auf einer Opernbühne stattfinden.
Und mir hat einer gesagt, du machst gerade Sabbatical, was ja aus dem Jüdischen entlehnt ist und von Schabbat, also Ruhen kommt.
Ja, ich hatte vor, also das letzte Jahr war viel Arbeit. Ich habe einen Kinofilm gemacht, ich habe einen Tatort geschrieben und den dann im Januar auch noch gedreht. Dazwischen war der Europäische Filmpreis. Total tot gearbeitet. Und der Plan war, ich setze mich jetzt mal hin und mache gar nichts und mal ein paar Monate.
Und dann
kam Corona. Corona hat mein Sabbatical zerstört, weil der Plan war ja, dass ich nichts mache und alle anderen weitermachen wie bisher.
Ja.
Und ich so in Cafés sitze und der Mann ohne Eigenschaften lese, während die Welt draußen so weiter. Das ging alles nicht. Also es ist ein Luxusproblem, aber Corona hat mein Sabbatical zerstört.
Ausgerechnet der Mann ohne Eigenschaften, ja.
Ja, ich glaube, das dickste Buch genannt, was mir einfällt.
Verstehe. Im Im Studio begrüße ich ganz herzlich Marc Bähdorf. Marc, schön, dass du da bist.
Gerne.
Du bist Autor, du warst im September schon mal bei Plus Eins und hast damals von Erich und seiner Suche nach einem versunkenen Wikingerschiff in Grönland erzählt. Jetzt warst du wieder unterwegs, diesmal aber ganz woanders, in Ghana nämlich. Was hast du da gemacht?
Ja, ich bin in Ghana gewesen, in der Volta-Region, um genauer zu sein. Und dort habe ich eine Zeremonie zu Ehren eines Königs begleitet. Also es gab damals eine ziemlich große Prozession durch den Ort des Königs, angeführt vom König selbst und seiner Königin. Und dann sind wir weiter ins Haus des Königs, dort wurde dann weiter getanzt und getrommelt. Es gab eine riesige Tafel und der König hat dort gesessen und in seinem riesigen Gewand mit 100 unterschiedlichen Farben und hat dem zugeschaut, es durfte niemand mit ihm sprechen. Also es war alles ziemlich außergewöhnlich für mich, ja, aber bevor ich da mehr erzähle, stellt er sich am besten erstmal selber vor.
Mein Name ist King Togui Cephas Kosi Banza, König von Hohoe Bin, Traditional Ghana. Ich bin 71 Jahre alt. Ich bin Löwe, bin 22. August geboren, ja, 1948.
Also ich habe ihn ja in Ghana damals getroffen, aber es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich ihn gesehen habe, sondern das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war einige Zeit vorher und das war in Ludwigshafen, wo der König nämlich normalerweise wohnt und da war es noch ganz anders. Also da hatte er kein Gewand an, da gab es auch keine Gesänze und Getrommel, da gab es auch niemand, der so auf ihn gewartet hat und der mit ihm dort gefeiert hat und da hat er ganz normal in einem Blaumann an den Tisch gesessen, hat zu Mittag gegessen. In einem Industriegebiet in Ludwigshafen, zwischen ganz vielen Autowerkstätten. Und er selbst passte aber ziemlich gut rein, denn er hat auch eine Autowerkstatt. Und er lebt direkt neben dieser Autowerkstatt in einem Einfamilienhaus. Das sieht recht normal aus, wenn man aus der Ferne schaut. Also er hat zwei Stockwerke, das Haus ist weiß. Aber wenn man dann näher rangeht, dann sieht man schon, dass da ein ungewöhnlicher Mann wohnt. Und wenn man dann reingeht, dann wird es ganz besonders.
So. Mein Wohnzimmer.
Sind die echt, die Felle?
Ja, ja.
Was sind das für Felle?
Das ist ein Tiger und das ist ein Leopard. Und das ist mein Thron. In der Mitte ist meine Wappe. Und links und rechts ist der Löwe. Ja. Und Seite, wo ich sitze, links und rechts ist meine Armlehne. Und da ist 82 Kilo schwer.
So sieht es also aus im Haus des Königs, ziemlich ungewöhnlich für Ludwigshafen und auch für ein Haus neben einer Autowerkstatt. Aber es ist ja auch eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, die ich heute erzählen möchte. Es ist nämlich eine Geschichte darüber, wie ein Kfz-Mechaniker König werden konnte. Aber es geht auch ein bisschen darum, wie sich jemand über eine Pflicht oder wie jemand über eine Pflicht sein eigenes Glück finden kann.
Sie hören Plus Eins und bei uns zu Gast ist Marc Bähdorf, ein Mann, der öfter mal lange Reisen unternimmt, um ganz erstaunliche Sachen zutage zu fördern. Heute hat er eine Geschichte mitgebracht von einem König, die, wie so viele märchenhafte Geschichten, an einem Ort beginnt, der so gar nicht königlich ist, nämlich einer Kfz-Werkstatt.
Genau, und ganz, wenn man ganz an den Anfang schaut, nämlich zu seiner Geburt, dann fängt es auch an einem Ort an, der auch erstmal nicht so königlich wird, nämlich dort in Hohoe, da wird der König geboren. Der ist damals noch ein ganz normaler Junge, ist Cephas Banza. In der Volta-Region in Ghana wird er geboren. Das ist eine relativ kleine Region im Südosten des Landes, grenzt direkt an Togo. Ich bin dort gewesen mit dem König damals und es ist landschaftlich ziemlich abwechslungsreich. Also es gibt den höchsten Berg Ghanas gibt es dort. Es gibt eine Savanne, es gibt ein bisschen Dschungel. Und dort ist der König aufgewachsen. Es war erstmal eine relativ normale Kindheit. Sein Vater hat als Schmied gearbeitet, seine Mutter war Lehrerin. Und da gab es halt nur eine ziemlich außergewöhnliche Sache in seinem Leben. Und das war sein Opa, der ist damals schon König gewesen in dieser Region.
Das ist normal, ja. Für andere Leute ist es besonders, für mich ist es mein Opa, ja, ja.
Und für die anderen Kinder war das was Besonderes, dass du ein Enkel eines Königs bist? Oder haben die
ja, 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 ja. Diese Tradition kann man nur Generation zu Generation erben. Ja, dieses Königreich. Ja, und wenn jemand kommt von einer Königfamilie, ist es schon etwas Besonderes in Ghana.
Sag mal so ein bisschen, wie das da läuft vor Ort. Also so ein König, dem gehört ja jetzt nicht alles, oder?
Nee, also es ist so, ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich einige wissen, dass Ghana eine funktionierende Demokratie ist, schon seit mehreren Jahrzehnten. Also es hat mehrere Regierungswechsel gegeben, die
dort. Einige werden das auch nicht wissen.
Ja, einige werden es nicht wissen, aber es ist so, dass es dort mehrere Regierungswechsel gegeben hat, die funktioniert haben. Das heißt, Ghana ist eine funktionierende Demokratie. Es ist aber trotzdem so, dass es in Ghana sehr, sehr viele unterschiedliche Volksgruppen gibt, die auch unterschiedliche Traditionen haben und die unterschiedliche Sprachen sprechen. Also man geht davon aus, dass in Ghana bis zu 100 Sprachen gesprochen werden. Und dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, dass es schwer ist, so viele unterschiedliche Völker mit ihren Traditionen und ihrer Sprache unter einen Hut zu vereinen. Und dafür gibt es dann die Könige, die vertreten zum einen ihre Völker nach außen, die treten in Kontakt mit anderen Königen, sorgen dafür, dass es friedlich bleibt. Aber die sind auch die Ansprechpartner für Politiker zum Beispiel. Also wenn ein Politiker in Ghana etwas bauen möchte, dann meldet er sich erstmal bei einem König. Also er sagt dann, ich möchte hier eine Straße bauen in der Volta-Region. Und dann muss er erstmal sozusagen bei König Banza vorsprechen und mit ihm abklopfen, ob er das denn möchte, ob er sich das vorstellen kann für seine Region. Und das ist, es gibt keine rechtlich festgeschriebenen Regeln, die den Königen Macht zuschreiben, aber diese Macht kommt halt von der Tradition. Und Banzas Opa, der hatte damals die Macht oder die Verantwortung für etwa 200.000 Menschen, weil er war der König von diesem Hochwegibi Traditional. Das ist sein Volk, das gehört zum Ewe-Volk. Und er hatte dann die Verantwortung etwa 200.000 Menschen. Und er hat aber selber auf einem Hof gelebt dort in Hochwe, auf dem auch König Banza aufgewachsen ist, also der spätere König Banza, nicht der Opa König Banza. Und das sah so aus, hat König Banza mir beschrieben, dass es ein großer Hof war mit vielen unterschiedlichen Lehmhäusern. Und dass dort dann die Familien aufgewachsen sind. Und bei den Banzas ist es zum Beispiel so, alleine der Vater von König Banza hatte 12 Frauen und 70 Kinder. Das ist nicht außergewöhnlich für die Zeit, so ist Banza halt aufgewachsen und die sind alle in diesem Hof aufgewachsen. Und für Banza, ja, und für Banza war es trotzdem recht normal. Ja. Also er hat Fußball gespielt, obwohl er Sohn oder Enkel eines Königs war. Er hat Fußball gespielt und hat hauptsächlich seine Zeit in der Werkstatt verbracht und dort selbst gebastelt.
Auto kann ich gut umgehen, Motorräder. Ich habe Vespa gehabt, von Deutschland Vespa. Ja, ich habe immer oft viele Vespa repariert.
Also ihr hattet eine Vespa in Ghana im Dorf, oder?
Ja, ja, wir haben viele Vespa aus Deutschland.
Und du hast die repariert, wenn nicht?
Ja, 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 ja.
Vielleicht fragt man sich, wie kommt es, dass Vespas aus Deutschland dorthin kommen in die Volta-Region?
Wie kommt es, dass Vespas aus Deutschland dorthin kommen in die Volta-Region?
Das hat einen Grund, und zwar den, dass die Deutschen in Anfang des 20. Jahrhunderts Kolonialherren gewesen sind in der Volta-Region. Schon zu der Zeit auch, als der Opa Banzas König gewesen ist in der Volta-Region. Und trotz dieser Verbrechen, die die Kolonialherren in der Zeit dort begangen haben, hat der Opa von König Banza so einen kleinen Faible für die Deutschen entwickelt. Also er hat die Deutschen sehr gemocht und er hat halt davon geträumt immer, es gibt einer meiner Enkel, der soll mal nach Deutschland und dort leben und dort arbeiten. Und Banza wusste das selber und er hat gehofft, dass er einer dieser Enkel sein würde. Ja. Und dann ist es tatsächlich mit 22 soweit für ihn gewesen. Also er ist vorher in Ghana in die Schule gegangen und ist dann nach Togo rüber, ist dort auf eine deutsche Technikerschule gegangen. Also hatte deutschen Sprachunterricht genommen und hatte deutsche Lehrer. Er hat aber schon die ganze Zeit gehofft, vielleicht komme ich irgendwie nach Deutschland rüber. Und dann, an einem Tag ist dann ein Lehrer mit einer Zeitung in den Unterricht gekommen.
Und da habe ich diese Illustrierte, habe die Adresse aufgeschrieben.
Das war eine Anzeige.
Anzeige von Bon Bad Godesberg. Ja. Und habe ich dort hingeschrieben und habe ich Glück gehabt.
Also es gab in dieser Zeitschrift dann die Werbung für ein Austauschprogramm und er hat sich dort beworben. Und das war dann schon eine ziemliche Leistung, dass er dann nach 12 Wochen die Nachricht bekommen hat, er soll tatsächlich nach Deutschland kommen, weil es dort eine Stelle für ihn gibt als Landmaschinenmechaniker, um dort eine Ausbildung zu machen. Ja. Und dann ist er los, im Herbst 1970 nach Deutschland geflogen, hat seine Familie verlassen, hat Ghana verlassen, ist vorher natürlich noch nie in Deutschland gewesen, hatte auch keine so richtige Vorstellung von dem Land. Mhm. Ja, und es ist ein ziemlicher Aufbruch ins Ungewisse.
Hatte er zu diesem Zeitpunkt schon selber eine Frau und Kinder?
Nee, er war noch komplett ungebunden.
Okay,
genau.
Gut.
Ja. Ja, also es ist trotzdem, er hat natürlich seine Eltern zurückgelassen, seine sehr, sehr vielen Geschwister. Ja, es ist ein ziemlicher Aufbruch ins Ungewisse für ihn.
Warst du vorher schon mal in Europa, bevor du nach Deutschland gekommen
bist? Nein, ich habe gar nichts. Ich will gar nichts weg von zu Hause, weil zu Hause war so schön. Ja, wir haben gelebt im Urwald, so schön. Aber ich habe die Möglichkeit, hier etwas zu werden. Wenn ich gesehen, dass es wäre nichts. Wenn jetzt zurück nach Hause, ja.
Ja, also man hört, eigentlich wollte er gar nicht so richtig weg, musste dann aber trotzdem los und es war am Anfang für ihn in Deutschland dann auch nicht so einfach. Also er ist nach Ludwigshafen gekommen, weil er dort seine Firma war, die ihm den Ausbildungsplatz angeboten hat. Er hat dort in einem katholischen Wohnheim gelebt und es war ihm erstmal ziemlich kalt. Also in der ersten Nacht hat er so gefroren, dass er alles angezogen hat, was er in seinem Koffer dabei hatte, damit er irgendwie die Kälte übersteht. Er hat das Essen nicht vertragen. Ja, also es ging mir am Anfang nicht so gut.
Es ist ja nicht nur so, ja, wenn wir zum Beispiel nach Afrika fliegen, dass wir das Essen nicht vertragen, sondern tatsächlich ist das offenbar ja keine Einbahnstraße. Es geht
genau
auch andersrum. Ja.
Genau. Für ihn war es dann schwierig am Anfang hier, weil seine Familie war auch ewig weit weg und es war 1970, also er hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, da mal schnell jemanden anzurufen oder irgendwie sonst in Kontakt zu treten. Und so war es am Anfang ziemlich schwer für ihn, weil er auch natürlich in Deutschland irgendwie etwas Außergewöhnliches war.
Ich war einzige Schwarze mit einer Schwarze aus Benin. Wir waren nur zu zwei hier in Ludwigshafen.
Ja, dementsprechend wird er ziemlich häufig angestarrt in Deutschland. Und da er auch Landmaschinentechniker ist, bewegt er sich oft in ländlicheren Gegenden, fährt zu Bauern. Und vor allem dort schauen ihn viele Leute an.
Manche Kinder, wenn die mich sehen, die weinen. Ja? Wenn die zu den Landwirten kommen, Bauer kommen früher, hat die Kinder immer geweint. Ja? Die haben immer geweint, die haben keine Schwarze, noch nicht Schwarze gesehen. Ja? 1970, ja, aber das hat mir gar nichts ausgemacht. Die Bauern, die haben mich so gemocht.
Also es war halt für ihn, er war halt etwas Außergewöhnliches. Also es hatten viele Leute hatten ihn noch nie gesehen, noch nie jemand mit schwarzer Hautfarbe gesehen.
Ja.
Das hatte sie ihm natürlich am Anfang nicht unbedingt leichter gemacht, in Deutschland anzukommen. Aber er ist so vom Typ, er hat es sich dann damit irgendwie arrangiert und hat dann angefangen, sich in Deutschland wohlzufühlen. Er hat dann mehr Deutschkurse gemacht, hat Freunde gefunden, hat angefangen zu boxen, ist sogar Südwestmeister im Boxen geworden.
Wow.
Im Fliegengewicht, weil er ist ziemlich klein und ziemlich leicht. Ja. So, und dadurch ist er aber auch irgendwie dann in Deutschland angekommen. Und dann gab es noch seinen Chef, von dem erzählt er mir noch heute, es wäre sein Vater sozusagen gewesen, hätte seine Vaterrolle für ihn übernommen. Dieser Chef hat ihn dann zum Beispiel Weihnachten und Ostern eingeladen, hat sich sehr um ihn gekümmert. Und so ist er immer mehr in Deutschland angekommen. Und es war am Anfang nicht so ganz klar für ihn, möchte er dann auch immer für immer in Deutschland bleiben oder möchte er eigentlich zurück nach Ghana? Und er ist dann aber, dadurch, dass er so gut aufgenommen worden ist durch seinen Chef und durchs Boxen, hat er gesagt, ich möchte in Deutschland bleiben. Und er hat dann einen ziemlich beeindruckenden Lebensweg hingelegt. Also er hat erstmal seine Ausbildung abgeschlossen, ist Geselle geworden, dann ist er Meister geworden, dann hat er seinen zweiten Meister gemacht. Ja, und das hat er alles so hinbekommen. Und das war dann 10 Jahre lang, hat er dann schon in dieser Firma gearbeitet als Meister. Und dann hat er sich gedacht, ja, jetzt ist irgendwie nochmal Zeit, um etwas Neues anzufangen.
So, ich bin hier gekommen, habe ich nichts, ich habe nichts gespielt. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe euch beobachtet. Und nach meinen Geselle, zwei Geselle, zwei Meisterbrief. Und habe ich gesehen, dass ich habe von euch genug gelernt. Ich kann auf eigene Füße stehen. Deswegen habe ich selbstständig gemacht.
Cool. Ja. Also klingt wirklich nach einer Leistung und auch nach so Mut, ne? In einem fremden Land, wo man gerade noch gar nicht die Regeln kannte und Kinder haben geweint, zu sagen, ich setze jetzt hier meinen eigenen Fußabdruck hin und mache hier was, was ich mir bei euch abgeguckt habe. Finde ich tatsächlich cool.
Ja, und vor allem, weil es noch mutiger wird, wenn man dann noch weiß, welche Umstände es waren, unter denen er diese Werkstatt aufgemacht hat. Weil er hatte ein bisschen Angst davor, Schulden zu machen. Also er wollte keinen Kredit aufnehmen. Er hatte aber natürlich auch keine Eltern, die ihn irgendwie unterstützen konnten und ihm ein bisschen Startkapital hätten geben können. Und dann hat er...
So, er ist doch Königsenkel.
Ja, aber das ist finanziell ist das nicht besonders...
okay, das
also das, das ist eher so, das wird sich später auch noch so ein bisschen... Er sagt immer über sich, er wäre der ärmste König der Welt. So, dementsprechend, da konnte ihm keiner so richtig helfen. Und deswegen hat er in seiner Biografie geschrieben, seine Werkstatt, die wäre auch immer eher ghanaisch gewesen am Anfang. Es war ein bisschen zurückhaltend, jetzt mit sehr wenig Geld gemacht. Und dann kamen aber so die ersten Studenten, die haben gesehen, bei Banza, da kriegt man sein Auto ziemlich günstig, aber trotzdem gut repariert. Und er hat dann immer weiter seinen Kundenstamm aufgebaut, war dann wirtschaftlich erfolgreich. Und wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre vorspulen, also 9 Jahre eigentlich, bis 1992, da ging es ihm eigentlich ziemlich gut wirtschaftlich. Also er war in seinem Leben angekommen in Deutschland. Er war jetzt auch schon 22 Jahre in Deutschland. Es war eigentlich, hätte alles so bleiben können für ihn. Mhm. Aber dann hat er im Frühjahr 1992 einen Anruf bekommen.
Und dann war der Anruf, ich soll König werden. Ja. Und ich habe gesagt, was, warum ich?
König Banza, wir sind ja schon ganz gespannt. Bekommt einen Anruf, soll König werden. Und stellt sich natürlich die Frage, was hat er dann gemacht?
Ja, er ist erstmal ziemlich überrascht von diesem Anruf.
Was hast du in dem Telefonat? Hast du erstmal gesagt, ich überlege oder was hast du gesagt?
Ja, ich habe gesagt, ich habe gehört. Gut, ich habe gehört. Es ist für dich Schock. Du hörst, aber du registrierst nichts. Wahrscheinlich ist es Schock, weißt du? Deswegen kannst du nicht richtig nehmen, ja? Kannst du nicht richtig registrieren, ja. Und dann später, ja, was hat er mir gesagt? Was? Mir? mir erzählt, soll meine Opa seinen Thron übernommen. Oh, was wird das? Kann nicht sein, weißt du? Ja, ja.
Ja, kann nicht sein. Das ist auch das, womit Bansa sich dann erstmal schlafen legt und hat gedacht, okay, die melden sich vielleicht nicht mehr, das hat sich damit erledigt. Ja, es ist erstmal so, damit man den Anruf ein bisschen einordnen kann, es ist so, dass vor 5 Jahren Bansas Opa schon gestorben ist damals. Also 1987 ist Bansas Opa gestorben. Das heißt, der Königsthron ist seitdem vakant. Das ist ziemlich lange. Es sollte eigentlich auch schon lange einen König geben. Und eigentlich wäre dieser König Bansas Vater gewesen. Und der ist aber Linkshänder. Die linke Hand gilt als unrein in Ghana. Deswegen kann der nicht König werden. Das Gleiche ist bei seinem ältesten Bruder so. Deswegen fangen die Ältesten, das ist dann ein Ältestenrat, der sich trifft und zusammensetzt, und die fangen dann mit der Suche an. Und Bansa selbst ist eigentlich erst der 18. in der Thronfolge. Es ist aber so, dass dann nicht nur entscheidet, die Thronfolge entscheidet nicht alleine, sondern es ist auch wichtig, dass der Ältestenrat den Charakter des Kandidaten prüft. Und wenn dieser Ältestenrat sieht, der kann König werden, dann entscheiden die so. Und wenn die nämlich eine falsche Entscheidung treffen, dann ist das ziemlich schmerzhaft, denn König bleibt man bis zum Lebensende. Das ist auch, wenn man es jetzt im Rückblick betrachtet, eine ziemlich kluge Wahl des Ältestenrats gewesen. Aber es ist auch so gewesen, dass Bansa in seiner Zeit in Deutschland nicht oft in Ghana gewesen ist. Er ist alle 3 Jahre mal rübergeflogen, weil er entweder kein Geld hatte oder keine Zeit. Aber er hatte Ghana nicht ganz vergessen. Als in den 70er Jahren, da gab es eine große Medikamentenkrise in Ghana. Also es haben viele Medikamente gefehlt. Und da ist Bansa dann mit 3 Mercedes-Kleinbussen und 4 Freunden rüber nach Ghana und hat das mit Medikamenten vollgeladen, diese Busse, und hat die Medikamente rübergebracht. Also ist dann durch die Wüste gefahren, hat erst angefangen in Genua, ist dann über Tunesien, Algerien, Niger, Benin, Togo und dann ist schließlich in Ghana und hat dort die Medikamente abgeliefert, und das hat er insgesamt dreimal gemacht in dieser Zeit. Und das haben die Ältesten natürlich nicht vergessen und haben sich gedacht, okay, den kann man vielleicht auch ganz gut als König gebrauchen. Ja. Dann ist es so gewesen, Bansa hat immer noch gehofft, das ist vielleicht nur eine Schnapsidee, aber die Ältesten, die haben einfach nicht locker gelassen.
Gab es dann nochmal mehr Anrufe oder bist du dann direkt nach Ghana geflogen?
Oh, nach diesem Anruf war mehrere Anrufe. Ja, ja.
Und die haben versucht, dich zu überzeugen.
Ja, 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 war mehrere Anrufe. Da hat gesagt, gut, ich komme, ja.
Aber du wolltest eigentlich nicht König in Ghana werden, oder?
Nee, was soll ich sagen? Ja, wenn er auf mich will, ich werde auch nichts Nein sagen.
Ja, das ist so ein bisschen seine Art, dass es alles relativ locker nimmt. Mhm. Ja, aber dass er sich trotzdem dann immer wieder so großen Verantwortungen oder großen Aufgaben einfach stellt und die dann so wahrnimmt, das ist so ein bisschen seine Art. Er lacht dann auch gerne darüber oder erzählt es lustig oder sowas und spielt dann manchmal auch seine Erfahrungen so ein bisschen runter. Aber in den Momenten ist er sozusagen immer einer, der das alles sehr, sehr ernst nimmt und es dann auch irgendwie schafft, Verantwortung zu übernehmen in dem Zusammenhang. Ja. Und das hat er dann auch in dem Zusammenhang gemacht. Also er hat dann, wollte eigentlich nicht König werden, hätte auch gut in Deutschland bleiben können, hätte weiter mit seiner Kfz-Werkstatt, es wäre alles gut gewesen, aber hat gedacht, okay, wenn die mich von meinem Volk wirklich wollen, dann nehme ich diese Pflicht an, und dann ist er einige Wochen später, ist er dann nach Ghana geflogen, um dann dort König zu werden.
Mit was für einem Gefühl bist du damals ins Flugzeug gestiegen nach Ghana?
Ja, das ist sehr schlechtes Gefühl, weil man weiß nicht, was zukommt. Die ganze Spirituale, die ganze Voodoo, alles diese Dinge zu machen, das ist keine Zuckerschlecke, ja. War für mich nicht so gut, ja.
Ja, er hat die Sache, obwohl man jetzt gerade schon so ein bisschen rausmerkt, dass er eigentlich das vielleicht gar nicht auch wollte. Er hat diese Verantwortung, hat sich dieser Sache gestellt.
Genau, er hat sich dieser Sache gestellt, und wovon er spricht, ist nicht einfach eine Zeremonie, in dem eine Krone aufgesetzt ist und er ist König, sondern Bansa, indem er König wird, ist er auch der spirituelle Führer seines Volkes. Und diese Macht wird ihm durch Voodoo verliehen, und dementsprechend ist eine Voodoo-Zeremonie auch Teil dieser Krönung. Und Voodoo ist die wichtigste Religion in seiner Gegend, in der Volta-Region. Ist ja in Europa immer so ein bisschen Voodoo-Puppen, schwarze Magie, aber ist ja erstmal in Westafrika und auch in den Ursprüngen eine ganz normale Religion. Genau. Und Bansa selbst erklärt das dann so.
Voodoo bedeutet, du musst die Natur respektieren, dann bleibst du gesund. Du musst die Flüsse respektieren, die Flüsse darf nichts schmutzig sein. Ja, keine Chemie, ja, Gold suchen, Diamant suchen und mit den Chemikalien in die Flüsse reinmachen, das vermeidet Voodoo. Voodoo ist nichts etwas, Hokus Pokus oder nein, nein. Keine Leben von Hokus Pokus. Man lebt nur Natur respektieren.
Es geht auch in dieser Zeremonie ein bisschen darum, dass man diese übersteht und damit zeigt, dass man wirklich König werden möchte. Das ist so ein bisschen eine Prüfung.
Ja.
In die Richtung geht es. Und deswegen ist es, natürlich, es kommt vom Voodoo. Also Voodoo ist ganz zentral für sein Volk. Und daher kommt dann auch diese Zeremonie. Also das ist so dieser Hintergrund dieser Zeremonie. Sie sind nämlich dann so aus dieser Zeremonie, dass Banzar dort tief in den Urwald gebracht wird. Er wird dort in eine Hütte gebracht.
Ohne Schraubenschlüssel.
Ohne alles.
Ja.
Ganz alleine, nur mit Schamanen. Und er ist dann da eine Woche lang in dieser Hütte und muss eine Prüfung nach der anderen durchstehen. Also die erste Prüfung zum Beispiel ist, dass 3 Schafe geschlachtet werden und dann Banzar durch dieses Blut, durch das warme Blut 3-mal laufen muss. Und dann geht es weiter, wie er es erzählt.
Dann nimm die Schamane und schneide meine Arm. Siehst du? Ganz tief. 12 Schnitt. Siehst du? Ja? Siehst du? Ist ganz tief, ja? Siehst du? Ja. Und lass bluten. Und es tut weh. Ah. Ja, es tut unheimlich weh. Dann kommt der Medizinmann mit der schwarzen Pulver und reibt in diese Wunde herein. Ja.
Und er hat mir diese Wunden auch gezeigt, dann, als ich da war. Das sieht wirklich nicht so angenehm aus. Das sieht man heute noch. Und es sind ja jetzt schon mehr als 25 Jahre. Es ist schon her. Ja, und da sieht man auch so ein bisschen seine Art sehr. Wollte nicht König werden, aber jetzt hat er gesagt, ich mache es. Das ist ähnlich so ein bisschen, wie es damals in Deutschland mit Deutschland gewesen ist. Er ist dann rüber und dann macht er es einfach. Und dann zieht er auch das durch. Und er hat mir auch erzählt, es gibt sehr, sehr viele, die an diesen Prüfungen scheitern. Ja, aber der Gedanke ist natürlich, wenn er diese Prüfung besteht, dann kann eigentlich nichts viel Schlimmeres kommen, was ihn noch sozusagen als König dann beeinflussen könnte. Genau. Ja, und er hält dann tatsächlich durch.
Dann Sonntag, da benachrichtet die ganze Stämme, dass der Junge hat seine Prüfung bestanden. Ja. Ich habe Gewand von meinem Opa, ganze Schmuck von meinem Opa. Der Älteste nimmt mich 3-mal auf den Thron und dann sitzt der Kron auf meinem Kopf, dann bist du König. Ja.
Ja, also vor wenigen Wochen noch Automechaniker, jetzt König in Ghana.
Und dann ist er wohl auch nicht mehr zurückgegangen, oder? Also wenn man König ist, dann muss man ja auch Präsenz zeigen, nehme ich mal an.
Genau, das ist so ein bisschen der große Streit am Anfang. Also sein Volk möchte natürlich, dass er in Ghana bleibt. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass es einen König gibt, der nicht in Ghana lebt. Ja. Mhm. Aber er möchte eigentlich zurück nach Deutschland. Ja. Und das ist so ein bisschen das Schwierige in dieser Situation. Es war aber schon klar, er fliegt dann auch zurück. Aber erstmal war natürlich für ihn die Situation, er hat von einem Tag auf den anderen die Verantwortung für 200.000 Menschen auf einmal.
Das Problem war so klein, ja, nach der Krönung und mein Problem war riesengroß.
Und Sachen nochmal Frage, dann hatte er in Deutschland irgendwann sich Frau und Kinder?
Genau, die lernte dann wenige Jahre später kennen.
Später
Frau, ist. Genau. Also er ist, im Moment ist er noch ohne Frau.
Immer noch.
Single-König, aber er möchte trotzdem zurück nach Deutschland.
Ja.
Aber sein Volk möchte halt, dass er da bleibt und dass er ein König vor Ort ist. Ja. Aber Banzar hat dann auch schon eine Idee, wie er sein Volk davon abbringen kann, dass er in Ghana bleiben soll.
Als es nun just lief für den Mann, kommt der Ruf, du musst jetzt aber König sein in Ghana. Er durchlebt eine langwierige und auch schmerzhafte Zeremonie, lässt sich krönen und sagt dann zu seinen Leuten, ich muss aber wieder zurück. Ich möchte wieder nach Deutschland. Und das ist natürlich ein Dilemma.
Genau, das ist ein Dilemma und es ist so ein bisschen die Frage, wie kann er das verhindern oder wie kann er sein Volk davon überzeugen, dass er als König nützlicher in Deutschland ist. Also viele Kilometer weit weg. Und es ist so gewesen, dass er schon zu seiner Krönungszeremonie Freunde aus Deutschland mitgebracht hat. Und während er in dieser Hütte, diese 8 Tage in der Hütte durchgestanden hat, sind diese Freunde so ein bisschen durch sein Gebiet gestriffen. Und dabei haben die festgestellt, dass die Kindersterblichkeit in der Region sehr, sehr hoch ist. Und Banzar hat mir das dann erzählt, er hat die Würmer in den Augen gesehen und die Würmer in den Bäuchern der Kinder und sowas. Mhm. In die Richtung. Und die deutschen Besucher haben dann gesagt, es liegt wahrscheinlich an dem Wasser, was sie vernutzt ist. Ein Flusswasser, es ist unrein und das führt zu diesen Krankheiten. Ja, und dann haben sie gesagt, es könnte ziemlich einfach sein, da Abhilfe zu schaffen und da bräuchte man nur Wasserpumpen. Und Banzar ist dann damals 4 Wochen in Ghana geblieben, ist dann zurück nach Deutschland, so wie er es geplant hat. Und es war aber nicht so ganz klar, packt er jetzt in Deutschland seine Sachen und fliegt dann endgültig rüber nach Ghana oder bleibt er wirklich in Deutschland und kann dann immer wieder so zum Besuch kommen. Ja, und diese Wasserpumpen, er hat dann mehrere Interviews gegeben, unter anderem einem lokalen Fernsehsender, und hat dort erzählt, dass er Wasserpumpen braucht. Er hat mit den Landwirten gesprochen, die er noch kannte, von seiner Ausbildung als Landmaschinentechniker. Ja, und diese haben ihm dann Wasserpumpen geschickt. Und hat er innerhalb von wenigen Wochen hat er so viele Wasserpumpen, dass er 2 Schiffscontainer voll mit Wasserpumpen hatte.
Wow.
Jetzt stand er aber leider nur vor diesen Wasserpumpen mit in den Containern und wusste nicht so wirklich, wie bekomme ich jetzt die Dinger nach Ghana, wo sie sehr schnell helfen können. Ja, und dann hat er Glück gehabt. Das ist einer der großen Glücksfälle seines Lebens, hat er zu mir gesagt. Er ist nämlich zu Schreinemakers eingeladen worden. Das war damals eine Fernsehsendung gewesen, ziemlich bekannt.
Ja.
Siehst du? Und er ist 2-mal eingeladen worden sogar und hat dann davon erzählt, dass er Spenden braucht und hat diese Spenden bekommen. Und dann konnte er die Wasserpumpen nach Ghana bringen.
Innerhalb von 4 Wochen die Sterblichkeit sofort gesunken. Saubere Wasser. Ja, alles. Ohne Medikamente. Alles. Und da haben wir den Volk gesehen, dass, wenn wir ihm zu Hause geholt, würde uns diese Hilfe würde nicht kommen. Und dann haben sie mich nicht mehr gezwungen, kommen zurück.
Ja, clever.
Ja, muss man sich vorstellen. Jetzt die ganze Zeit so. Irgendwie hat es ja schon auch viel Lustiges gehabt, diese Geschichte. Aber jetzt auf einmal schafft es dann eine Kindersterblichkeit in dieser Region innerhalb von wenigen Wochen zu minimieren. Und da hat er so gemerkt, so, das könnte schon auch was sein, in dem ich mich wohlfühle als König. Und ich muss hier kurz erklären, dass es früher normalerweise so gewesen ist, dass die Könige sich nicht um ihr Volk gekümmert haben in diesem Sinne. Also es war zum Beispiel so, dass der König von, der Opa von Bansa hat als König von seinem Volk das Essen gebracht bekommen. Der durfte nicht selber arbeiten und hat dann zum Beispiel Schweine, Ziegen, Schafe, das hat er alles gebracht bekommen. Und Bansa beschließt aber nach der Aktion, ich werde ein ganz anderer König. Und er hat dann seinen Bruder in Ghana zum Stellvertreter bestellt. Und dieser Bruder kümmert sich dann um so Sachen. Es gibt immer wieder Streitigkeiten zwischen Familien und so. Da ist dann auch ein König zum Beispiel Ansprechpartner für. Mhm. Und Bansa selbst, der hat angefangen, in Deutschland Spendengelder zu organisieren für seine Region. Und er ist dann durch eine Fernsehshow nach der anderen getan, weil im Fernsehgarten hat sich zum Weinkönig küren lassen, das alles gemacht, hat immer wieder Spenden eingesammelt und hat dann sogar einen Schlager eingesungen.
Nicht schlecht.
Herz aus Gold. Und er hat gesagt, als ich ihm gesagt habe, er kommt hier ins Radio, hat er gesagt, ja, dann musst du auch unbedingt ein Lied von mir spielen. Das hören wir dann jetzt.
Ein Herz aus Gold, an sie wohl unsere Liebe. Ein Herz aus Gold, da schenk ich dir heute. So rein wie Gold schimmer meine Gefühle. Ein goldenes Herz für die Ewigkeit.
So rein wie Gold immer meine Gefühle? Ja. Ist das schön. Oh, ich liebe die Geschichte von König Bansa. Bansa hat es so gut begriffen. Hat er es möglich gemacht, aus beiden, wie sagt man so, aus beiden Welten das Beste. Ganz faszinierend. Hat er irgendwie gute Eigenschaften. Königlich.
Ja, hat sehr viel geschafft in der Zeit, dann Spenden gesammelt hat. Er lernt dann auch seine Frau Gabi kennen in Ludwigshafen. Sie bringt ihr Auto in die Werkstatt bei ihm, kommt dann immer häufiger. Sie weiß auch schon, dass er König ist, also er ist damals in Ludwigshafen so ein bisschen bekannt. Sie hat mir gesagt,
ich will ihr da überhaupt nichts unterstellen.
Ja, aber also, sie hat gesagt, also ich glaube, sie würde es auch nicht, also sie fände es besser, wenn er nicht unbedingt König wäre, weil das hätte ihr in ihrem Leben ganz schön viel Arbeit erspart. Nämlich Gabi wird sozusagen seine Partnerin, die macht alles mit.
Das heißt Königin, oder?
Königin. Das ist Queen Gabi, tatsächlich. Sie hat auch ihren eigenen Thron und sie fliegt dann auch nach Ghana und wird dort vollkommen akzeptiert.
Ja.
Und sie übernimmt so ein bisschen, so habe ich zumindest erlebt, sie übernimmt so ein bisschen das Organisatorische. Also sie kümmert sich um Projekte und sowas, weil die Projekte des Königs, die werden dann in diesen Jahren immer größer. Also er hat ja angefangen mit diesen Wasserpumpen und er hat dann eine Brücke gebaut. Dann ist er rüber zu einer Schule, dann ein Ausbildungszentrum. Und jetzt letztendlich hat er ein Gefängnis gebaut.
Oh. Ja.
Und das Gefängnis, das hat er, als ich damals mit ihm in Ghana gewesen bin, da stand dieses Gefängnis kurz vor der Einweihung. Und er hat das Gefängnis gebaut, weil in Ghana ist es so, dass oft Frauen und Männer in einem Raum untergebracht werden, wenn sie verhaftet werden. Und hat er sich gedacht, wahrscheinlich müssen wir da was dran ändern. Und hat er Spenden gesammelt und hat dann ein nagelneues Gefängnis gebaut.
Hat er wieder einen Song aufgenommen?
Er hat keinen Song aufgenommen, aber er hat Vorträge gehalten, hat all das gemacht. Und dann hat er genug Spenden zusammen gehabt und hat dann dieses Gefängnis dort eröffnet vor kurzem. Ja. Und währenddessen hat er bei seiner Werkstatt in Ludwigshafen immer weiterlaufen lassen. Das ist natürlich für mich so ziemlich faszinierend gewesen, dieser Rollenwechsel. Also er war in Ludwigshafen, war er weiter Kfz-Mechaniker. Man kann da auch einfach reingehen und kann auch ganz normal mit ihm sprechen. Aber als ich dann mit ihm in Ghana war, dann sind wir im Flughafen gelandet und dann war es tatsächlich so vom ersten Moment an, dass er ein ganz, ganz anderer Mensch war. Also es war nicht nur so ein Joke, er ist König, sondern für diese Leute dort hat das wirklich extrem viel was bedeutet. Und dass ich das gemerkt habe, war daran, dass tatsächlich niemand mit ihm direkt gesprochen hat.
Da darf niemand mit dem König reden. Wenn der König ist und fertig. Ja.
Stört dich das?
Ja, ja, das stört mich. Mir gefällt in Deutschland, ja. Ich habe dir gesagt, mir gefällt in Deutschland. Kommt meine Kurpfälzer Kunde, ja, die klopft meine Schulter und sagt, hör ich mal, ja. Sagt, Sefas, hör ich mal, ja, und spreche mit mir. Ja. Oh, das ist schön. Ja, das gefällt mir besser.
Wünschst du dir manchmal kein König zu sein?
Ja, ich bin schon drin. Wenn du etwas machst, du darfst dir selbst nichts Mut abschalten. Das darfst du nicht machen. Du musst, Mann, bleib, du weißt genau, dass es gibt keine Ende, bis du stirbst.
Aber es wäre manchmal schon einfacher, wenn du kein König wärst, dein Leben.
Das ist schon passiert. Du kannst keine rückgängig machen. So darf man nichts so denken. Es ist falsch.
Meinst du, er hatte in diesem sehr stressigen Leben zwischen, wie du schon gesagt hast, den verschiedenen Verpflichtungen und Leute wollten etwas Bestimmtes von ihm sehen, dass er dann nicht so richtig die Gelegenheit hatte, er selbst zu sein oder rauszufinden, wer er geworden wäre?
Also ich glaube, dass er ist relativ alt König geworden, also 92, da war schon relativ alt. Und ich glaube, dass er seine Persönlichkeit und so da schon gefunden hatte. Und ich glaube auch, also man tut ihm auch Unrecht, wenn man sagt, er spielt da nur eine Rolle. Ihm gefällt es auch irgendwie. Also Gabi sagt zum Beispiel, und das ist ja, müsste die Person sein, die ihn am besten kennt, die sagt immer, er ist überall authentisch, egal wo er ist sozusagen. Und dann hat er es vielleicht einfach geschafft, dass es für ihn in beiden Ländern und in beiden Rollen, die er so hat, dass er einfach da komplett authentisch bleibt, ohne da irgendwas zu spielen. Genau. Ja, und er ist jetzt 72. König bleibt man, bis man stirbt.
Ja.
Aber er ist kerngesund. Er ist immer noch mit sehr viel Energie und ich kann mir vorstellen, dass er dann auch noch ziemlich lange König bleibt, ja.
Jetzt hat er ja gar nicht so viele Kinder gezeugt.
Genau, er hat 2 Kinder.
Aha, da ist das mit der Nachfolge dann ja wahrscheinlich schnell gemacht.
Das mit der Nachfolge ist geklärt.
Die übernehmen sowieso später.
Das wissen Sie schon?
Ja, ja.
Wie gehen die damit um?
Ja, ja, ganz cool. Ganz locker.
Aber sie werden es machen.
Ja, ja. Das Leben musst du locker nehmen. Ja. Das Leben musst du nehmen. Und man wird dich verrückt machen. Man soll sie nicht verrückt machen.
Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. König Bansa gibt mir gerade so viel. Das ist wirklich so. Er gibt mir gerade so viel. Mein kleines Herz geht auf und weitet sich zu einem saftigen Steak. Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Echt toll. Was hast du gelernt von König Bansa, Marc?
Genau, diese positive Lebenseinstellung. Also, dass man schon auch an seinen Aufgaben wachsen kann. Und das hat er immer wieder bewiesen in seinem Leben. Das macht er halt heute immer noch, weil die Aufgaben, es ist sein ganzes Leben, es wird immer eine neue Aufgabe. Dann gibt es das Gefängnis, Ausbildungszentrum, es wird immer alles ein bisschen größer, ein bisschen herausfordernd. Er stellt sich all dem und macht es einfach.
Ja. Wow. Also, ich bin so froh, dass wir diese Geschichte gehört haben, denn König Bansa ist für mich, ist mein neues Krafttier. Ist ein so, nein, ich meine das aber ganz ernst, das ist eine so inspirierende Figur. Du durftest jetzt mit ihm Zeit verbringen. Ich allein durch diese Töne, die ich hier gerade gehört habe, fühle mich etwa 10 Zentimeter größer. Toll. Vielen Dank, Marc.
Gerne.
Dietrich Brüggemann, du bist immer noch hier. Ich freue mich. Genau, und ich hätte hier ein Zitat von Jens Friebe. Es ist ungefähr 20 Jahre alt. Es kommt aus dem Song Deutsches Kino. Und da heißt es, es ist bestimmt nicht leicht, einen Film zu drehen, doch es ist fast genauso schwer, sich einen Film zu Ende anzusehen von einem deutschen Regisseur. Achte, geht noch weiter. Es ist ja nicht so, dass mir alles aus Amerika gefällt, doch das deutsche Kino ist nun mal das schlechteste der Welt. Das ist natürlich übertrieben. Aber ich frage mich seit Jahren, wie kommt das denn zu diesem schlechten Image? Also ganz offensichtlich gibt es ja gute deutsche Regisseure. Wie kann das sein, dass wir so ein mieses Image haben im deutschen Film?
Ja, im eigenen Land, ne? Also das ist ja, das deutsche Kino ist für uns hier die schlechteste Welt. Da kennen wir aber das Ungarische zum Beispiel, oder ich habe es irgendein Land genannt, Tschechische, Serbische, Italienische. Die Filme, die aus einem Land gar nicht rauskommen, weil sie einfach nur für das eigene Land gemacht sind oder halt nie die Grenze überschreiten, die sind in jedem Land unfassbar grauenhaft schlecht. Auch Amerika produziert jede Menge an Filmen, die einfach nie, in keinem anderen Land der Welt überhaupt jemals so vorzeigbar werden. Also das, aber ich will das auch nicht wegrelativieren. Ich finde jetzt auch, also ich halte mich da mal ein bisschen bedeckt. Ist ja auch mal kollegisch. Also, man macht ja immer so schlechte Laune, alles immer scheiße zu finden. Aber ja, also der deutsche Film, was soll ich dazu sagen? Also ich kann mal, es gibt so ein Optimismus der Tat. Wir können etwas tun, damit es anders wird. Und das, dem habe ich mein Leben gewidmet, dieser Aufgabe.
Ja. Na, ist es vielleicht zum Beispiel so, dass wir uns selber nicht so gerne haben können, weil wenn wir nach Italien gucken, da werden wir einfach neidisch auf so viel deutsche Vita. Der Blick nach Frankreich lässt uns mit Sicherheit verunsichert zurück, weil alle Franzosen immer so cool sind und so schön lieben können und so.
Ja, also die Deutschen haben ein gestörtes Verhältnis zu zwei ganz wesentlichen Dingen, die im Kino wirklich auch wichtig sind. Einerseits, das sind drei Dinge. Einerseits Pathos, zweitens Glamour, drittens Entertainment, vier Dinge. Viertens Dialektik und doppelter Boden, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Das geht historisch zurück und man muss es leider so sagen, es gab viele Menschen in Deutschland, die das sehr, sehr gut konnten und die sind alle spätestens 1933 emigriert oder waren einfach weg vom Fenster, wurden rausgeschmissen oder, wenn sie nicht von selber gegangen sind, umgebracht. Wir kennen die Story.
Es ist so, wie Robin Williams mal auf einer Bühne gesagt hat, why are Germans not funny? Because they killed all the funny people.
Ja, leider genau so platt ist es. Also wenn man sich das Weimarer Kino anschaut und bis zu dem Zeitpunkt, ja, oder auch noch nicht mal das Kino, mein Gott, so gestalten wie Kurt Tucholsky, wo sind sie? Mhm. Also das ist, und da gab es Traditionen hierzulande und die ist natürlich abgerissen, auch nie wieder richtig angeknüpft worden. Und Pathos natürlich generell unter Verdacht. Das ist, und Kino braucht aber irgendwie auch ein gewisses Pathos. Und so, Dialektik ist auch eigentlich, um einen guten Film zu machen, muss man mit Haltungen auch spielen. Das ist heutzutage sowieso schwierig, weil alle sich so ideologisch eingemauert haben. Man kann mit Haltungen eigentlich gar nicht mehr spielen. Man wird sofort auf Twitter geschlachtet, wenn man irgendwie,
ja, mit der Haltung spielt. Absolut, wirst du geschlachtet.
Und gleichzeitig ist im Kino auch ein wahnsinnig blinder Fleck, weil diese ganzen Schlachten um Political Correctness in all ihren Ausprägungen, die kann man ja auch erzählerisch gar nicht darstellen. Das sind die interessanten Themen unserer Zeit. Aber ich sehe keine Filme und auch keine Bücher, in denen diese Dinge tatsächlich thematisiert werden. Weil die Leute auch irgendwie dann Angst haben, geschlachtet zu werden. Weil sie sich dann natürlich, wenn man so einen Film macht, dann kann man nicht ganz eindeutig immer Propagandaposition beziehen und so weiter.
Also, es ist natürlich auch dann leicht, missverstanden zu werden. Und dann hast du es irgendwie auf, ich sage jetzt einfach mal, Zelluloid. Das ist
wahrscheinlich auf Zelluloid,
Zelluloid gekurbelt. Ja, oder was ihr da heutzutage macht, Vinyl oder was ihr.
Also ich bin auch kein großer Freund des deutschen Kinos, aber auch da, ich habe jetzt letztens mit meiner Freundin mal wieder irgendwie nach 30 Jahren Papa Ante Portas angeschaut.
Ah, der kam nämlich im dritten, ne? Ich habe den auch gesehen.
Kam auf Netflix. Also muss sagen, unglaublich gut gealtert. Wahnsinns-Timing, Wahnsinns-Tempo, ja. Unglaublich schlau und doppelbödig geschrieben. Das ist eine Komödie, die könnte sich, also Komödien gehen schlecht über Grenzen, es sei denn, sie kommen aus Amerika. Aber das ist auf internationalem Niveau, kein Problem.
Ja, also, aber wir reden hier natürlich auch von Loriot.
Ja, wir reden, wenn wir vom Kino reden, reden wir aber immer von den Spitzen und von den Meisterwerken. Das ist nämlich das, was unsere Wahrnehmung prägt. Also wenn ich Kino sage, dann meine ich, habe ich im Kopf irgendwie nicht so den Alltagsdurchschnittsscheiß, ja. Sondern dann denke ich, ach ja, das Apartment oder die Coen-Brüder oder der Stadtneurotiker, was auch immer. Das sind ja die Meisterwerke.
Ja. Ja, das ist ja auch gut so. Also stell dir vor, wir würden über den ganzen Schrott reden und die Meisterwerke vergessen. Das wäre ja dann...
Ja, furchtbar.
Ja. Bei mir ist immer noch, aber nicht mehr lange, zu Gast der deutsche Filmregisseur Dietrich Brüggemann. Und ich habe über dich noch eine schöne Geschichte gehört, das heißt, die hast du mir eigentlich selber erzählt. Und zwar, dass du am Wochenende dich mit deiner Freundin in ein Café setzt und dann haltet ihr in Händen die gesammelten Kolumnen von Malte Welding aus dem Tagesspiegel, glaube ich, ne?
Berliner Zeitung.
Ja, aus der Berliner Zeitung. Malte Welding ist dort so eine Art Beziehungscoach. Coach, könnte man sagen.
War er, die Kolumne gibt es nicht mehr. Malte Welding ist ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn eigentlich, also ich habe ihn zu Blogger-Zeiten kennengelernt, da hat er gebloggt vor mehr als 10 Jahren. Jetzt ist er Drehbuchautor.
Ja.
Und wir sind befreundet. Er hat dann eine Zeit lang in der Berliner Zeitung diese Beziehungsratgeber-Kolumne geschrieben, wo er halt so die moderne Briefkastentante war.
Ja.
Und mit diesen gesammelten Kolumnen gibt es eben ein Buch. Und er schreibt wahnsinnig schön und denkt auf verschlungenen, aber immer irgendwie plausiblen Wegen. Und das hat sich mal per Zufall ergeben. Wir waren bei denen eingeladen, da hat er uns halt dieses Buch mitgegeben. Und am nächsten Morgen saßen wir im Café und haben angefangen, darin rumzulesen. Und dann ergab es sich so, dass wir so ein kleines Gesellschaftsspiel entwickelt haben. Man liest einfach eine Frage so, was weiß ich, ich laufe gerne im Schlabberlook rum, mein Freund findet das doof, was soll ich machen?
Ja.
Und dann überlegt man erstmal selber, okay, wie sehen wir das? Was findest du, was finde ich? Was wird Malte wohl dazu sagen? Und dann liest man, was er tatsächlich sagt.
Ja.
Und das ist ein super tolles Spiel, um sich selber und sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander auf hohem Niveau in der Öffentlichkeit Spaß zu haben.
Hilft das, die Beziehung zu verbessern sogar?
Ich weiß nicht, mir fehlt ja der Vergleich, wie meine Beziehung wäre, wenn ich nicht gemacht hätte.
Das stimmt allerdings. Das stimmt. Unter strengen wissenschaftlichen Bedingungen müsste man natürlich vorher nachher haben. Hilft das möglicherweise, seine eigene Empathiefähigkeit auszubauen?
Empathiefähigkeit? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Keine Ahnung. Es ist so eine Sache, Empathie und überhaupt Gefühle. Seit in den 90ern dieses emotionale Intelligenzbuch die Welt erobert hat, reden alle von Gefühlen. Es ist unglaublich viel mit Emotionen. Alles muss unbedingt emotional sein, auch wenn man ein Drehbuch entwickelt mit einem deutschen Produzenten. Dann immer, wo sind denn die Emotionen? Wie ist denn das mit den Emotionen hier eigentlich?
Nach Pathos fragt er nicht, ne?
Mich nervt. Also dieses Emotionalisieren, ich finde interessant in Filmen und in der Kunst ist primär eine andere Sache, nämlich Intention. Wer will was? Und wenn ich das spannend und gut erzähle, dann kommen die Emotionen ganz von alleine hinterher.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil es scheint mir auch ein ganz schön kluger Satz zu sein, den du hier gerade in den Raum von Plus Eins gestellt hast.
Freut mich, danke.
Danke, Dietrich. Schön, dass du da warst. Und danke Ihnen allen, dass Sie sich das hier wieder angehört haben.
Wie, das war es jetzt schon? Wie schnell 4 Stunden vergehen, ist unglaublich.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe einen 18-jährigen Sohn und denke auch immer, wow, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Tja, das war's von uns heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.